Erinnern, was ich euch letztes Mal erzählt habe. Da waren so Glühwürmchen, könnt ihr euch noch erinnern, die einen aus dem Urwald rausgeführt haben. Heute möchte ich euch von einem größeren Tier erzählen, von einem Ochsen. Kennt ihr einen Ochsen? Was ein Ochse ist? Ein Ochse. In dem Land, da gibt es noch kaum so Traktoren, da hat man alles noch, da macht man alles noch mit Ochsen, die mussten da pflügen. Und da war ein Junge, ungefähr 17 Jahre alt, und der hat bei einer Evangelisation in der Bibel kennengelernt, dass Jesus sein Herr ist und hat sich dafür entschlossen, diesem Jesus nachzufolgen. Und dann wollte er in die Gemeinde gehen, aber dieser Junge, der war waise, also der hat keine Eltern mehr gehabt. Der hat beim Onkel gelebt und der Onkel war überhaupt nicht einverstanden, dass der am Sabbat in den Gottesdienst geht. Und da hat er ihm gesagt, pass auf, nächsten Samstag wirst du mit dem Ochsen das Feld pflügen. Der wollte so gerne in den Gottesdienst gehen. Und dann ist er mit dem Ochsen am Sabbatmorgen auf das Feld gegangen. Und wisst ihr, was los war? Der Ochse hat nicht gezogen. Der ist einfach stehen geblieben. Der hat nichts gemacht. Und dann hat der Onkel zu ihm gesagt, ja, wenn der Ochse nichts macht, dann geht diesmal in den Gottesdienst, aber nächstes Mal musst du weiter auf jeden Fall pflügen. Und er war so froh, dass er beim Gottesdienst war. Und die Leute haben gebetet für ihn, dass der liebe Gott auch den Ochsen beeinflusst, ja. Und am nächsten Sabbat, die ganze Woche hat er gepflügt, der Ochse, überhaupt kein Problem. Und am nächsten Sabbat soll er wieder pflügen. Dann hat er ihm das Joch da drauf getan, der Onkel. Und der Ochse ist wieder stehen geblieben. Nichts gemacht. Das Joch ist sogar kaputt gegangen. Und dann sagte der Onkel, wahrscheinlich hat das doch was zu tun mit dem Sabbat. Und dann hat er ihm freigegeben. Und er konnte jeden Sabbat in den Gottesdienst gehen. Und es ist auch so gewesen, dass sogar der Onkel und seine Frau gläubig geworden sind. Schaut mal, so kann ein Ochse sogar helfen, dass wir wissen dürfen, was Gott möchte. Sollte man nie vergessen. Das war meine Geschichte an euch. Jetzt könnt ihr wieder in die Gemeinde. Es gibt Namen, wenn man diese Namen hört, dann weiß man auch das Programm, ihr Lebensprogramm. Wenn ich zum Beispiel sage, Martin Luther, dann weiß jeder, das hat mit der Reformation zu tun, oder? Oder wenn ich Gutenberg sage, dann wissen wir, das hat etwas mit der Buchdruckerkunst zu tun. Es gibt ja so viele Namen, die so bekannt sind, die haben sich eingeprägt. Aber solche Namen gibt es auch im Alten Testament. Namen, wenn wir diesen Namen hören, dann wissen wir ganz genau, was mit diesen Namen verbunden wird. Und ich nenne jetzt hier Mose. Es gibt wahrscheinlich keinen Namen, der mit bekannter wäre und der verbunden wird mit dem Auszug aus Ägypten, nicht wahr? Mose. Ich habe mal in mein Handy eingetippt, wie oft Ägypten in der Bibel vorkommt. Ich hätte es nicht selber nicht geglaubt. Ich hoffe, dass das Handy mich nicht angeschmiert hat, ja? Aber es hat mir innerhalb von kürzester Zeit gesagt, es kommt in der Bibel über 700 Mal vor. Ah, schon gewaltig. Natürlich nicht in jeder Sache mit dem Auszug aus Ägypten, aber in sehr vielen Stellen, und wer die Bibel schon mal durchgelesen hat, der wird feststellen, im Alten wie im Neuen Testament werden wir immer wieder auf den Auszug auf Ägypten hingewiesen. Immer wieder, direkt und indirekt. Gehen wir doch zum Beispiel rein und denken an die 10 Gebote. Wie beginnen die 10 Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt habe. Und wenn wir die Wiederholung der 10 Gebote uns anschauen, im 5. Mose 5 stehen die, da wird sogar im Sabbatgebot die Begründung nochmal gebraucht. Da wird gesagt, du sollst den Sabbat halten, weil du Knecht in Ägypten warst. Also es gibt sehr, sehr viele Stellen, die uns immer wieder deutlich machen, das hat etwas, eine besondere Bedeutung. Und wir sollen darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Gott uns sagt, Ägypten hat eine große Bedeutung auch für uns. Was heißt denn das? Ich meine, wenn Gott uns hier sagt, weil ich dich aus Ägypten geholt habe, dann gelten ja die 10 Gebote nicht nur für die Leute, die heute mal Ägypten bereist haben, nicht wahr? Sondern es ist doch etwas, was allgemein bedeutet. Und wenn Gott von der Knechtschaft spricht, dann wissen wir auch, und Jesus nimmt das sehr deutlich, er sagt zum Beispiel im Johannes Kapitel 8, sagt er ganz deutlich, und vielleicht soll man diesen Text aufschlagen, wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr das gerne mit tun. In Johannes Kapitel 8, da spricht er mit den Juden und dann sagt er hier ab Vers 30, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und plötzlich merken wir, das hat ja mit uns was zu tun. Wir haben ja alle mit Sünde was zu tun, oder? Wir sind ja alle irgendwo mit Sünde in Berührung gekommen. Einer mehr und einer weniger. Aber es gibt keinen, der nicht dasselbe Erfahrung gemacht hätte. Und Jesus sagt, passt auf, ich möchte dich hier rausholen. Ich möchte dich frei machen. Und es ist gut, wenn wir darüber nachdenken. Ägypten wird in der Bibel sehr oft erwähnt. Sehr oft erwähnt. Und wir müssen schauen, wie interpretiert die Heilige Schrift Ägypten, wo wir frei werden sollen. Welche Antwort gibt uns die Bibel, was das ganz praktisch bedeutet? Von den 700 Stellen möchte ich euch eine Stelle nennen in der Offenbarung. Und ich gehe mit euch in die Offenbarung hinein und lese mit euch im 11. Kapitel ein interessantes Wort. Offenbarung Kapitel 11. Und da heißt es, ab Vers 7. Offenbarung 11, ab Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, steht hier, wird das Tier aus dem Abgrund, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Jetzt weiß jeder von uns, dass Jesus nicht in Ägypten gekreuzigt worden ist, oder? In Jerusalem und in Ägypten. Auch nicht in Sodom. Und wir merken, das muss eine symbolische Bedeutung haben. Was heißt denn das, was wir hier finden? Wenn wir in der Bibel Stellen finden, die wir nicht gleich erkennen können, was sie bedeuten, dann ist es wichtig, dass wir uns anschauen, in welchem Umfeld steht denn dieser Text? Was will uns dieser Text denn sagen? Schaut mal, da steht zum Beispiel hier, im Kapitel 11 werden uns sogar zwei Zeitangaben genannt. Wenn ich Vers 2 lese zum Schluss, die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate lang. Und gleich im nächsten Vers heißt es, und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen, 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Also diese Zahl finden wir in der Bibel mehrmals, nicht wahr? Und zwar noch in einer anderen Ausdrucksweise. Einmal eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit ist immer ein Jahr. Und wenn wir die Jahre, die 3,5 Jahre in Monate umrechnen, dann sind wir genau bei 42, oder? Also scheint es die gleiche Zeit zu sein. Und man hat die meiste Zeit auf dieser Erde einen Monat mit 30 Tagen gerechnet. Machen wir nur heute so, dass wir das ein bisschen anders kreieren, damit es irgendwie genauer wird. Aber man hat immer mit 30 Tagen gerechnet. Und wenn man 42 mal 30 rechnet, dann kommt das raus, was in Vers 3 steht. 1260. Wenn ihr es nicht glaubt, könnt ihr mit dem Taschenrechner nachrechnen. Ist immer noch das Gleiche. Und wir merken, es ist dreimal die gleiche Zeitangabe. Eine Zeit und zwei Zeiten, eine halbe Zeit, 42 Monate und 1260. Und in der Prophetie, und wir sind im prophetischen Wort, in der Prophetie heißt es, ein Tag ist gleich ein Jahr. Das würde bedeuten 1260 Jahre. Jetzt setze ich etwas voraus, wo wir heute nicht eingehend darüber studieren, weil einfach die Zeit nicht da ist. Aber sie beginnen, diese Zeit beginnt, als die Kirche mächtig geworden ist. Und sollte 1260 Jahre dauern, bis diese tödliche Wunde kommt nach Offenbarung 13. Das war 1798, genau 1260 Jahre mehr. Und da wird sogar in der Bibel hier gesagt, in Vers 7 haben wir gelesen, da wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen. Wisst ihr, was da passierte 1798 damals? In Paris, in Frankreich, wo die Bastille gestürmt worden ist? Da hat man eine Hure genommen, auf den Thron der Notre Dame gesetzt und gesagt, das ist unser Gott. Man hat die Bibel genommen, hat seinen Eselschwanz gebunden und durch Paris geschleift. Man wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Nichts mehr. Dieses Tier aus dem Abgrund könnten wir mit dem Gedanken verbinden, das, was damals geschehen ist, war Atheismus pur. Atheismus pur. Was ist denn heute die größte Religion auf dieser Erde? Wahrscheinlich auch der Atheismus. Es gibt viele, die nennen sich irgendwie anders, aber leben atheistisch. Und wenn das der Fall ist, dann sagt Gott eigentlich, ich möchte dich daraus befreien. Ich möchte dich rausholen aus diesem Gedanken, aus dieser Lebensweise. Ich möchte dich rausholen aus dieser Rebellion gegen Gott. So wie er es damals gemacht hat durch Mose, können wir heute lernen, wie Gott das macht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Als Gott damals dem Mose gerufen hat, sein Volk aus Ägypten zu führen, dann war er nicht mehr der Jüngste. Dann war er 80 Jahre alt. Also mit 80 Jahren würde ich so einen Auftrag nicht mehr annehmen. Ihr wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Und der Mose, als er gerufen worden ist, hat zum Gott auch gesagt, such, wen du willst, bloß nicht mich. Aber er ist dann doch gegangen. Und dass er gehört wird, hat Gott gesagt, pass auf, ich werde in deine Hände einige Dinge legen, die du machen kannst, damit alle sehen, dass ich der lebendige Gott bin. Einige dieser Plagen, nicht wahr? Manches konnte ja die Zauberer damals auch mal, mit den Schlangen zum Beispiel. Aber die Schlange von Mose und von Aaron, der hat die anderen Schlangen aufgefressen. Aber trotzdem, der Gott hat bestimmte Plagen geholt, geschehen lassen durch die Hand Mose, damit sein Volk frei werden kann. Bei den meisten Plagen hat der Pharao gesagt, kannst wohl ziehen, aber hat sich gleich wieder anders entschieden. Sie durften nicht. Anders war es bei der letzten Plage. Was war denn die letzte Plage? Die letzte Plage war Passa. Das Passamahl, das Gott eingeführt hat. Und sie mussten dort ein Lamm nehmen von der Herde und mussten das Lamm zu sich mit nach Hause holen. Und dann musste das Lamm geschlachtet werden. Und sie mussten das Blut um die Türpfosten streichen. Ja, ist uns bekannt? um die Türpfosten streichen. Und überall dort, wo das Blut um die Türpfosten gestrichen worden ist, ist der Würgeengel vorbeigegangen. Und dort, wo das Blut nicht da war, ist die Erstgeburt gestorben bei Mensch und Tier. Das war schon eine starke Sache. Das war so erstes Passa, was gefeiert worden ist, so Ende März, Anfang April, also in unserer Zeit, wie wir jetzt leben. Nur schon ein paar Jahre zurück. 3.500 Jahre ungefähr zurück. Wisst ihr, wie lange das Schaf von der Herde bei den Leuten zu Hause sein mussten, bevor es geschlachtet worden ist? Sehr interessant. Die Bibel ist so interessant, wenn man sich dann ein bisschen beschäftigt damit. Wenn ihr die Zeit anschaut, die wir in der Bibel finden, im 2. Mose, waren es genau 3,5 Tage. Wie lange hat Jesus Messias gelebt? 3,5 Jahre. Ein Tag, ein Jahr. Und sie mussten dieses Blut um die Türpfosten streichen. Und wir merken schon, das ist eine gewaltige Herausforderung. Und der Pharao hat dann gesagt, jetzt nichts wie raus. Nichts wie raus. Ich möchte nichts mehr tun haben mit euch. Jetzt schaut mal, damals gab Gott 10 Plagen, um das Volk aus der Knechtschaft Ägyptens rauszuholen. 10 Plagen. Finden wir Plagen auch in der Offenbarung? Das finden wir auch, oder? Es sind hier nicht 10, sondern nur 7. Und die ersten haben etwas mit Ägypten zu tun und die anderen, der letzte Teil, mit Babylon. Aber Gott braucht hier ähnliche Bilder wie damals. Das heißt, wenn Gott immer wieder hinweist, denkt doch daran, was ich getan habe damals in Ägypten, dass ich euch frei gemacht habe, scheint eine sehr interessante Sache zu sein für uns heute. Wie macht uns Gott frei? Frei, um uns zu retten. Frei, um uns in das neue Kanaan zu führen. Und wir merken schon, das ist ja nicht so einfach gewesen damals, nicht wahr? Schaut mal, die haben 400 Jahre in Ägypten gewohnt, ja? 400 Jahre. Sie haben dort Häuser gehabt, sie haben dort die ganze Verwandtschaft gehabt, sie haben dort Freunde gehabt, sie haben alles dort gehabt. Und man verlässt ja nicht einfach alles, oder? Man ist ja gebunden an die Dinge. Würdet ihr eigentlich nur wegrennen von zu Hause? Familie und Freunde und Arbeit, alles stehen lassen? Man merkt, das funktioniert so nicht. Ne? Das heißt, Gott musste damals eingreifen, um sein Volk frei werden zu lassen, damit sie rausziehen konnten. Er muss es auch am Schluss so machen. Die Plagen sind eigentlich da, dass Gott die Umklammerung, in denen wir stehen als Menschen, löst, damit wir frei werden, wegzugehen. Deshalb sind die Plagen da. Damals wurde durch die letzte Plage das Volk frei. Wisst ihr, im Neuen Testament wird uns gesagt, im Jakobusbrief, dass wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt, wenn ein Mensch Gott nachfolgt, dann wird er von Gott zum Erstgeborenen gemacht. Interessant. Jakobo steht das. Sind Erstgeborene in seinen Augen. Wer wurde gerettet? Die Erstgeborene, nicht wahr? Das heißt, Gott möchte sein Volk retten. Er möchte die durch das Blut Jesu frei geworden sind, losgekauft worden sind von der Sünde, retten. Und deshalb ist es gut, dass wir uns dessen ein bisschen beschäftigen, was hier uns die Heilige Schrift sagt. Immer dann, wenn wir in eine bestimmte Situation kommen, die uns besonders anspricht in unserem Leben, dann ist eigentlich die Zeit gekommen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Schaut mal, wenn wir den Paulus im 2. Korinther uns anschauen, in 2. Korinther Kapitel 6. Und ich denke, es ist wichtig, dass uns das auch heute bewusst wird, 2. Korinther Kapitel 6 und ich lese mal die ersten zwei Verse. Da sagt er dieser Gemeinde zu Korinth, der Paulus: Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Oh, wenn er sagt, als Mitarbeiter, als nicht als Randperson, sondern als Mitarbeiter, als aktiver Mitarbeiter, muss ich euch ermahnen, sagt der Paulus, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Das heißt, man kann sie auch vergeblich empfangen. Ist das verständlich? Ich bin nicht deshalb gerettet, nur weil ich in einer Gemeinde bin. Er sagt hier dann im Vers 2, denn er spricht, nimmt hier in Jesaja 49, Vers 8, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dich am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das heißt, immer dann, wenn dir etwas durch Mark und Bein geht, wenn dir etwas bewusst wird in deinem Leben, dann ist die Zeit, wo Gott sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört. Und ihr wisst schon, das liebste Nöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Einfach zu warten. Aber das ist gefährlich. Weil Paulus sagt, ich könnte die Gnade vergeblich empfangen haben. Immer dann, wenn etwas passiert, sollen wir reagieren. Und Gott hat damals das Volk vorbereitet, durch Mose. Die waren alle vorbereitet auf den Auszug. Die haben nicht gewartet, bis es so lang ist, sondern die wussten, jetzt ist die Zeit gekommen. Sie wussten nicht ganz genau den Tag. Sie wussten vielleicht auch nicht ganz genau die Woche. Aber sie wussten, jetzt ist die Zeit da. Sie waren vorbereitet, sie haben alles gepackt gehabt, Sie wussten, mitten in der Nacht wird das passieren. Und dann ist es soweit gewesen. Der Auszug ist geschehen. Und das waren schon ein paar Leute, die ausgezogen sind. Wenn ihr die ersten Kapitel im 2. Buch Mose lest, da wird es 3 oder 4 Mal genannt, dass die Leute, die ausgezogen sind, mehr waren, als die drin geblieben sind. Also manchmal meinen die Leute, es war so ein kleiner Haufen, der da ausgezogen ist. Aber das waren so 2,5-3 Millionen Menschen. Und die sind ausgezogen und so schnell, dass der Pharao gar nicht mitgekommen ist, wie schnell es gegangen ist. Draußen waren sie. Die waren vorbereitet. Wenn Gott sein Volk ausführen wird, wenn er sie retten wird, das wird sehr schnell gehen. Brauchen keine Angst haben. Wer vorbereitet ist, wird dabei sein. Was ist denn geschehen? Sie sind damals ausgezogen. Ich weiß nicht, wie weit sie gegangen sind. Aber die Bibel sagt uns, dass sie dann ans Schilfmeer gekommen sind. Und scheinbar waren links und rechts große Berge und sie waren dort wie in einem Kessel drin. Und der Pharao, wie er schon immer gemacht hat, sagte, das ist eigentlich schlecht, dass wir haben die Leute ziehen lassen. Jetzt haben wir keine Leute mehr, die arbeiten für uns. Wir holen sie wieder. Waren schon ein bisschen weiter weg diesmal. Und bevor sie das Volk eigentlich überrennen konnten, hat Gott ein Wunder getan. Er hat sich reingestellt in einer Wolkensäule, die hinten so dunkel war, dass die Ägypter nichts machen konnten. Und auf der anderen Seite war es hell für die Israeliten. Das heißt, wenn Gott etwas tut, auch heute, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Das kann für die einen schlecht sein und für anderen gut, obwohl es die gleiche Sache ist. Also interessant ist, Gott war und ist und hat etwas getan, was sehr spannend war. Und wir schauen mal, wir finden das im 1. Korinther Kapitel 10. Der Paulus schreibt es den Korinthern, was da passiert ist beim Auszug. Und wir merken schon, wenn das damals wichtig war, dann ist es auch wichtig für uns. Weil der Auszug etwas ist, was uns heute bewegen soll. 1. Korinther 10, und ich lese mal die ersten zwei Verse. Da sagt Paulus damals der Gemeinde Korinth: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden. Das ist ja spannend. Das heißt, Gott hat sein Volk getauft. Wir meinen immer, die Taufe hat erst begonnen, als Jesus auf dieser Welt war, als Johannes getauft hat. Aber scheinbar nimmt der Paulus diese Sache und sagt, passt auf, das Volk ist getauft worden, damals durch die Wolke und das Meer. Ich weiß, dass heute die meisten Theologen das nicht mehr so sehen. Die sagen, ja, das war so 20 Zentimeter Wasser, wo sie durchgegangen sind, irgendwo am Rand. Das hat mit einer großen Sache nichts zu tun. Gibt es so Bücher wie Die Bibel hat doch recht, von Keller zum Beispiel, die das so erklären. Da gibt es viele Bücher darüber. Aber ich denke, wir können uns verlassen, dass das Meer war. Ich denke in dem Zusammenhang an einen Mann, der in London im Hyde Park auf seiner Kiste stand. Und er hat da auf seiner Kiste, da gibt es eine Ecke, wo die Leute reden können. Und da war einer auf einer Kiste gestanden, der hat gesagt, Halleluja, Gott hat sein Volk durch das Rote Meer oder durch das Schilfmeer geführt und hat alle Ägypter ersäuft. Und dann kommt so ein Theologieprofessor vorbei und sagt, Mann, das ist schon längst überholt, das stimmt nicht. Wir wissen heute, das war nur 20 Zentimeter Wasser. Und dann war er ganz gebügelt. Und er geht mit geschwollener Brust weiter. Und dann ist er ein paar Meter weg und dann hört er ihn schon wieder auf der Kiste. Und sagt, Halleluja, Gott hat sein Volk aus Ägypten geführt und hat die ganzen Ägypter im Schilfmeer ersäuft. Da kommt er zurück und sagt, ich habe Ihnen gerade gesagt, das stimmt nicht, das war sein Bild. Oh, hat er gesagt, wissen Sie, wenn es Gott möglich war, in 20 Zentimeter Wasser alle Ägypter zu ersäufen, muss ein gewaltiger Gott sein. Aber ich denke, wir können uns auf das verlassen, was Gott sagt. Sie sind durch das Meer gegangen und sind durch dieses Meer buchstäblich getauft worden. Ist das nicht etwas, was uns genauso betrifft? Was sagt die Bibel? Wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Also die Taufe scheint ein ganz wichtiges Moment zu sein, um gerettet zu werden. Ich komme nicht einfach in das Reich Gottes, nur weil ich irgendwelche Vitamin-B-Beziehungen habe. Sondern ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen für Gott. Und diese Entscheidung hat etwas zu tun, indem ich getauft werde. Weil Taufe etwas ist, wo, so erklärt das wenigstens Paulus in Römer Kapitel 6, er sagt, ich werde in das Wasserbad gelegt und da sterbe ich, nicht wahr? Und wenn ich aufstehe, wieder rauskomme, dann heißt das eigentlich, ein neuer Mensch beginnt. Das ist Taufe. Das ist spannend. Das heißt, wenn ich heute gerettet werden möchte, dann geht es ohne Taufe nicht ab. Ich kann nicht gerettet werden. Ich will nicht sagen, dass es keine Ausnahmen gibt. Der Schächer am Kreuz ist auch nicht getauft worden, versteht ihr? Es kann vielleicht Ausnahmen geben, wo jemand in der letzten Sekunde noch eine Entscheidung trifft und Gott wird gerettet. Er wird gerettet. Aber es ist nicht die Regel. Wenn ich die Möglichkeit habe, mich taufen zu lassen, so wie der Schächer es auch gemacht hätte, wenn er runtergekommen wäre vom Kreuz. Die Regel ist, ich muss eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, die mit der Taufe etwas zu tun hat. Und ich denke, es ist sehr gut, dass wir das wissen. Jesus sagt es ja auch dem Nikodemus, nicht? Er sagt zum Beispiel, als der Nikodemus, und der war ja nicht ganz unbeleckt, der kannte sich aus in der Bibel, im Alten Testament wenigstens, das Neue Testament hat es damals noch nicht gegeben. Der war wahrscheinlich Theologieprofessor, der Nikodemus. Und er kommt in der Nacht zu Jesus und sagt, das war eigentlich seine Frage, reicht es aus, wie ich jetzt bin, um gerettet zu werden? Das war seine Frage. Und was sagt Jesus zu ihm? Johannes Kapitel 3, kennt den Text sehr gut wahrscheinlich. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Du musst geboren werden, es geht nicht anders. Weil wenn ich nicht geboren werde, wenn ein Kind nicht geboren wird, lebt es nicht, okay? Es muss geboren werden. Das ist so wichtig. Jetzt wusste Gott auch, dass wir sehr vergessliche Leute sind. Also wenigstens bei mir ist es so, bei euch vielleicht nicht, aber bei den meisten, wir sind sehr vergesslich. Wir vergessen schon, bevor wir es richtig ausgesprochen haben. Gott weiß auch, dass wir sehr vergesslich sind. Und deshalb hat er eine Sache eingeplant, die uns immer wieder an das erinnert. Ich denke in dem Zusammenhang an das Abendmahl. Und das feiern wir ab und zu mal, nicht? Normal alle Vierteljahre. Was ist denn das, wenn wir uns gegenseitig die Füße waschen? Was ist denn das? Ist das nur, damit die Füße wieder sauber werden? Doch noch nicht, oder? Hat das nur den Sinn, dass wir sagen, okay, ich demütige mich, dass ich dem anderen die Füße wasche? Es muss mehr sein. Was sagt denn Jesus damals im Johannesevangelium? Lesen wir das im 13. Kapitel. Schaut mal, als Jesus, und interessanterweise, es war genau Passa, als Jesus das machte. Und Passa hat etwas mit Auszug zu tun, nicht wahr? Es war genau das Passafest. Er hat mit den Jüngern am Donnerstagabend, und nach der biblischen Zeitrechnung ist Donnerstagabend schon Freitag, schon Passa gewesen. Er hat mit ihnen das Abendmahl gefeiert. Und dann essen sie das Passalamm und dann steht er auf und nimmt einen Schurz und umgürtet sich und nimmt Wasser in ein Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Nicht wahr? So kennen wir das. Und bei wem fängt er an? Petrus. Aber Petrus war nicht ein Mauerblümchen. Der Petrus war praktisch der Gemeindeleiter der ersten Leute. Ja? Der hat schon gesprochen, bevor die anderen gedacht haben. Er war immer voll dabei. Und dann geht er zum Petrus und sagt, ich möchte die Füße waschen. Und der Petrus sagt, ja, was, wie kommst du denn auf die Idee? Wenn jemand die Füße wäscht, dann muss ich dir die Füße waschen und nicht du mir. Du bist der Herr. Was sagt denn Petrus, oder was sagt denn Jesus zu ihm? Vers 8. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Was heißt denn kein Teil? Nichts. Nichts. Also es gibt da so manche Strömungen, auch in der Adventbewegung, der Adventgemeinde, die sagen, wir brauchen die Fußwaschung nicht mehr. Wir sollten vielleicht wieder einen Text lesen, was hier steht. Da hast du keinen Teil mehr an mir. Und der Petrus sagt, ja, wenn das so wichtig ist, ja, du, dann wasch mich von oben bis unten. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes. Was sagt er hier? Vers 10. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Jetzt gibt es da interessante Übersetzungen auch in anderen. Ich habe hier die Luther-Übersetzung. Vielleicht habt ihr eine andere Übersetzung im Elberfelder. Es gibt noch andere Übersetzungen, die haben statt dem Wort gewaschen ein anderes Wort stehen. Gebadet. Gebadet. Und es ist nicht verkehrt übersetzt. Aber eigentlich steht dieses Wort gebaden, auch baden ist waschen. Versteht ihr? Aber Jesus verbindet Baden, oder die Bibel verbindet Baden mit der Taufe. Versteht ihr? Mit der Taufe. Die meisten von uns sind wahrscheinlich getauft. Gibt es denn einen in dem Saal, der nach seiner Taufe nie mehr was Verkehrtes gemacht hat? Kann ich mal die Hände sehen? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch zu melden. Und wir merken, es funktioniert so nicht, oder? Wir sind alle schmutzig geworden. Wir sind alle schmutzig geworden. Das heißt, wenn der Bruder oder die Schwester mir die Füße wäscht, dann heißt das eigentlich, dass er im Auftrag Jesu vor mir kniet und die Füße mir wäscht. Und eigentlich bedeutet es, Gott reinigt mich von meiner Sünde. Ist das verständlich? Gott wäscht mir die Sünde weg. Gott wäscht mir das weg, was in der Vergangenheit da war. Wenn ich die Fußwaschung weglasse, dann heißt das eigentlich, lieber Gott, ich bin dreckig und bleib dreckig. Und Gott sagt, ich will keine dreckigen Leute. Ich will Menschen, die durch das Blut Jesu frei geworden sind. Und dann beginnt das Mahl. Und Paulus sagt den Korinthern damals, im 1. Korinther Kapitel 11 lesen wir das im Vers 25. Er sagt, und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das heißt, wenn wir den Kelch nehmen, dann will Gott den Bund, den er mit dir geschlossen hat, bei der Taufe. Das ist ja auch ein Bund gewesen. Und nicht Gott hat ihn gebrochen, wir haben ihn gebrochen. Und er sagt, auch wenn ich weiß, dass du den Bund gebrochen hast, ich habe dir die Sünde weggenommen und ich werde mit dir den Bund wieder neu schließen. Ist das fantastisch? Das ist Taufe. Das ist Abendmahl. Und wir merken schon, im Abendmahl haben wir die gleichen Elemente wie damals beim Auszug aus Ägypten. Das Blut um die Türpfosten, das allein uns rettet. Es gibt nichts anderes, was es retten kann, als das Blut. Und das Zweite ist, dass er uns erinnert, dass unsere Sünde weggewaschen werden soll, damit wir frei werden. Wenn wir zum Auszug zurückgehen, dann merken wir, Gott hat an alles gedacht. Er hat nicht nur 2 oder 3 Millionen Menschen in die Wüste rennen lassen und jeder hat gemacht, was er soll und keiner hat mitgemacht und keiner wusste, warum, sondern er hat sie geordnet geführt. Was hat er denn gemacht, als sein Volk aus der Wüste in die Wüste geführt worden ist? Lesen wir mal im Hosea. Hosea ist gleich nach Daniel, den finden wir schneller. Und dann kommt der Hosea und dann schlagen wir mal auf das 12. Kapitel in Hosea und lesen den Vers 14. Hosea Kapitel 12, Vers 14. Da sagt dieser Prophet Hosea, aber hernach führte der Herr durch seinen Propheten Israel aus Ägypten und durch einen Propheten ließ er sie hüten. Das heißt, Gott hat sein Volk nicht ohne Führung gelassen. Und er hat sie geführt durch Propheten. Da war der Mose, da war Aaron ein Prophet und die Miriam war Prophetin. Im 11. Vers des 12. Kapitels sagt Hosea sogar, ich rede wieder zu den Propheten und ich bin's, der viel Offenbarung gibt und durch Propheten sich kundmacht. Das heißt, Gott hat sein Volk damals geführt, damit sie nicht irgendwo in die Irre laufen. Welche Chance hätte das Volk Gottes gehabt ohne prophetische Führung? Nichts, oder? Wie viel Chance hat das Volk Gottes heute ohne prophetische Führung? Gleich null. Wir wollen dazu ein Wort lesen, das Jesus sagt. Und ich denke, er ist jemand, der die Sache am besten überblicken kann. Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Ölberg. Die Jünger sagten, was wird sein, wenn ich wiederkomme? Ich werde euch sagen, was alles passiert. Also Jesus wusste ganz genau, was passiert. Er wusste auch, was los sein wird zum Schluss. Und dann sagt er interessanterweise Folgendes. Ich lese mal von Vers 22 ab, im 24. Kapitel. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, sagt Jesus, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Habt ihr gelesen, was hier steht? Jesus sagt, es werden falsche Christusse aufstehen. Wenn falsche Christusse aufstehen, dann muss es auch einen echten Christus geben. Ist das verständlich? Sonst macht der Text keinen Sinn. Wenn Jesus sagt, es werden am Schluss viele falsche Propheten aufstehen und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden, auch kein Adventist. Wenn viele falsche Propheten aufstehen, muss es auch echte geben. Merken wir, dass Gott vorbereitet hat, dass sein Volk nicht wie eine blinde Herde irgendwo hinläuft? Gott gebraucht prophetisches Wort, um sein Volk zu führen. Wir sind ja auch eine prophetische Bewegung. Wir sind nicht eine Gemeinde, wo es schon 3000 gibt, dass 3001 noch eine da ist. Sondern Gott hat diese Bewegung, diese prophetische Bewegung ins Leben gerufen für einen ganz bestimmten Auftrag. Und wenn wir den vergessen, haben wir eigentlich das Ziel verfehlt, ist verständlich. Gott hat diese Bewegung ins Leben gerufen für einen bestimmten Auftrag und führt dieses Volk durch Prophetie. Weil wir nicht wissen, wo es hingeht. Die Situationen sind so unterschiedlich, sind so verwirrend, weil wir als Menschen nur das sehen können, sagt die Bibel, was für Augen ist. Wir sehen nicht hinter die Kulissen. Gott gab Propheten oder gibt Propheten, um hinter die Kulissen schauen zu können, zu sehen, was wirklich dahinter ist. Schaut mal, als Ananias und Sapphira in Jerusalem gekommen sind zu dem Petrus und haben eine große Menge Geld gespendet, dann hätten wir vielleicht eine Tafel in das neue Gemeindezentrum gespendet von Ananias und Sapphira. Und was sagt der Petrus? Warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Das konnte er nur, weil er Prophet war. Wir würden immer verkehrte Schlüsse ziehen, ohne prophetische Weisung. Es ist so wichtig, dass uns das bewusst wird. Gott führt durch Propheten. Und ich denke, wenn es je eine Zeit gegeben hat, wo Gott diese prophetische Bewegung braucht und führen möchte, dann ist es unsere Zeit, sein Volk. Er hat immer Propheten gehabt, immer. Da gab es große Propheten und kleine Propheten. Propheten mit Namen und Propheten, die nicht so bekannt waren. Der größte Prophet, den die Bibel sagt, den es je gegeben hat, wer war das? Johannes der Täufer. Hat Johannes der Täufer ein Buch geschrieben? Nein. Ein ganz großer Prophet des Alten Testaments, der so gesagt hat, bevor ich wiederkomme, werde ich senden, so sagt der Malachi das, werde ich senden den Propheten Elia. Hat der Elia ein Buch geschrieben? Auch nicht, auch Fehlanzeige. Die großen Propheten gar kein Buch geschrieben. Also es geht nicht darum, dass ein Prophet ein Buch geschrieben haben muss. Und da kommt doch dieser kleine Prophet, unscheinbar, zu David, Nathan. Und er hält ihm was vor. Und wenn David damals gesagt hat, weißt du, Nathan, du hast kein Buch geschrieben, dich kennt auch kein Mensch, du bist sowieso ein kleines Lichtchen, das, was du mir sagst, das ist nicht so interessant. Was wäre passiert? Wäre es Todes gewesen. Prophetisches Wort ist immer, wenn es von Gott kommt, lebensnotwendig. Ohne prophetisches Wort sind wir am Absteigeast. Gott möchte sein Volk durch Propheten führen. Und ich bin froh, dass wir solch eine Prophetin in unserer Reihen haben. Ellen White, ohne ihre Führung gäbe es keine Adventgemeinde. Und vielleicht ist es notwendig, gerade in der Zeit, wo wir heute leben, wieder neu zu studieren. Ihr wisst, dieses Jahr feiern wir sogar ein besonderes Jahr, 1700 Jahre Sonntag. Wisst ihr, was Ellen White darüber im großen Kampf sagt? Hey, spannend. Ich denke, wir sollten wieder anfangen zu lesen. Ich möchte 2, 3 Stellen lesen, die sie gesagt hat, aus ihren Büchern. Für die Gemeinde geschrieben. Das Buch kennt ihr vielleicht. Band 1, Seite 42. Sie schreibt hier: Die Anweisungen, die in den Anfangstagen der Botschaft gegeben wurden, sind auch in diesen letzten Tagen als sichere Anleitung zu betrachten, der wir folgen müssen. Oder auf Seite 41. Ich sah die Menschen, die zwar die Wahrheit für diese Zeit akzeptiert hatten, aber meine Visionen missachteten. Sie missachten damit das Mittel, das Gott in einigen Fällen gewählt hat, um alle zu belehren, die von der Wahrheit der Bibel abwichen. Und vielleicht noch ein drittes Wort im Patriarchen und Propheten, Seite 589. Wer aber treue Diener Gottes ablehnt, verachtet nicht nur sie, sondern den Meister, der sie gesandt hat. Es sind Gottes Worte, seine Ermahnungen und Ratschläge, die in den Wind geschlagen werden und man verwirft seine Autorität. Es ist so spannend. Gott möchte sein Volk aus Ägypten retten. Und wir leben in der Zeit, wo die letzten Dinge angebrochen sind. Und deshalb finden wir gerade den Auszug aus Ägypten so oft in der Heiligen Schrift. Denkt daran, dass er nicht die gleichen Fehler macht, sagt der Paulus in Hebräer, wie die damals. Dass er nicht durch Unglauben verloren geht. Ich möchte noch zum Schluss dieses Wort nehmen, das Josaphat an sein Volk richtet. 2. Chroniker, 20, Vers 20. Ein ganz bekanntes Wort, das wir dort finden im 2. Buch Chroniker, im 20. Kapitel und dort den 20. Vers. Und dort lesen wir: Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus der Wüste Tekoa. Und als sie ausgezogen, trat Josaphat hin und sprach: Höret mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Gott segne uns, wenn wir wieder neu unsere Beziehung mit diesem Gott festigen. Lasst uns noch beten miteinander.